Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
All Along the Watchtower. Bob Dylan hat das Stück 1967 komponiert, aber er fand Hendrix' Coverversion viel besser als seine eigene und hatte auch kein Problem damit anzuerkennen, dass Hendrix seine Gitarre schreien, heulen und singen lassen konnte wie keiner vor ihm. Und wenn er wollte, dann sprengte er, wie in Woodstock, die amerikanische Nationalhymne mit Gitarrenläufen, die wie einschlagende Bomben klingen und aus der Hymne ein Protestlied machen. Jimi Hendrix starb 1970, heute wäre er 80 Jahre alt geworden und Tobi Müller ist bei uns in der Sendung, um über den Jahrhundertgitarristen zu reden. Sein Lob klingt natürlich gewaltig, aber es ist keine Übertreibung, oder?
Nee, für einmal ist das wirklich keine Phrase, Sigrid Brinkmann, weil bei ihm wirklich alles zusammenkommt, was Pop groß macht. Und ich würde hier bewusst Pop sagen und eben nicht nur Rock oder Jazz, weil wirklich alle Zeichensysteme zusammenkommen und quasi außer der Ordnung waren, außerordentlich. Es sind die Bilder, der Look, die Musik, der Sound, die Personen und die Songs, darf man auch nicht vergessen. Monterey 1967, wer die Gitarre anzündet, Sie haben es schon erwähnt, und gleichsam opfert, was er am meisten liebt, die US-Nationalhymne in Woodstock, die kann man ja so oder so lesen. Das sind natürlich die Bomben und das Jagdgeschwader von Vietnam über dem Dschungel, eine Kritik, aber selbst in der Army so ein bisschen Patriotismus, die ist da eben doch ambivalent noch drin gewesen, würde ich meinen. Und eine Technik, die damals eben sehr ungewöhnlich war, aber eigentlich in der Tradition der schwarzen Blues-Gitarristen begründet ist, quasi orchestral zu spielen, dass man immer denkt, sind das zwei? Sind das vielleicht sogar drei? Also gerade nicht so wie Clapton und Page zu der Zeit, die dann gerne solistisch ganz oben spielten, sondern eben orchestral. Das haben die alten Blueser auch immer gemacht, weil sie oft allein gespielt haben, nicht diese großen Bands zur Verfügung hatten. Das ist also immer mehr gewesen als virtuose Selbstbefriedigung bei Hendrix. Und eben der Sound oder die Sounds, ne, die Effekte, der Tremolo-Hebel, die Verzerrung, die Studiospielreihen, Bänder vor- und rückwärts laufen zu lassen. Das machen andere auch zu der Zeit, aber wie hat das alles verbannt zu etwas, wofür es, ich finde, nie richtig einen Namen gab. Was das ist, Jazz, Rock, Rock, Vorläufer von Heavy Metal, man weiß es nicht. Hendrix hat das alles verbunden und gleichzeitig überschritten und damit auch ganz unterschiedliche Leute erreicht, damals wie heute.
Nehmen wir mal die weltberühmten Bilder von ihm beiseite. Woodstock, Monterey, sein Look, samt Fransen, Rüschen, Vintage-Klamotten, psychedelisches Design und natürlich die brennende Gitarre. Lässt sich das Phänomen Hendrix auch rein musikalisch fassen?
Das ist tatsächlich möglich. Das ist nicht bei vielen, finde ich, Pop- und Rockmusikern so, ne? Also, dass die Bilder eben da zusammenkommen und selbst die Musik. Ich finde, das liegt zum einen auch, muss man es ein bisschen erweitern über ihn hinaus. Das ist eine glückliche Fügung. Das englische Trio, das berühmte, mit Noel Redding am Bass und Mitch Mitchell, am sehr forschen Schlagzeug, schon richtig Jazz inspiriert eigentlich. Das englische Trio, das hat ja doch mehr gemacht, als einfach aktualisiert, einen tollen Blues zu spielen mit einem super Gitarristen. Und ich finde auch, trotz der Lautstärke, dem wilden Spiel und den vielen Effekten, ist das eben auch immer seine eigene Phrasierung zu hören. Was hat er eigentlich in den Fingern? 2 Sekunden und jeder weiß, das ist Jimi Hendrix, oder? Da kommt man gar nicht bis heute drum rum, man erkennt ihn immer sofort. Das ist eben jahrelanges Üben nicht nur der Virtuosität willen, sondern auch des Ausdrucks. Also wie er die Saiten zieht, wie er das Tremolo drückt und runterzieht, wie er Läufe akzentuiert, wie er offene Saiten schwingen lässt, die Obertöne, die es da gibt, die Feedbacks mit dem Verstärker, die Verzerrungen. Das ist schon wirklich einzigartig. Aber eben trotz aller Singularität, es gibt diese Band, diese der Drummer, vor allem Mitch Mitchell, der spielt da wirklich ständig alles zu, das könnte er komplett nerven, treibt aber diesen Typen einfach an und zu Höchstleistung. Das ist wie Elvin Jones bei John Coltrane in den 60ern, Tony Williams bei Miles Davis, Mitch Mitchell, nicht ganz so ein Virtuose wie die anderen Afroamerikaner, die ich gerade genannt habe, aber immerhin ein großer Schlagzeuger. Man merkt das fast in jedem Stück. Hören wir mal rein in Manic Depression.
Is a
Um die manische Depression, um zwanghafte, quälende Rastlosigkeit geht's in diesem Stück. Aber da gibt's auch die Zeile Feeling, Sweet Feeling, Drops from my Fender Fingers. Die Fender, das ist die berühmte Stratocaster-Gitarre, die Hendrix meist spielte. Wie, Tobi Müller, schätzen Sie ihn eigentlich als Texter ein?
Ja, auch da ist es wie so oft bei großer Kunst, dass es ihm eben dann doch gelingt, einerseits wirklich von sich zu singen, von seinen Erfahrungen und zu erzählen, aber das so zu überdrehen, dass es den reinen Realismus dann doch sehr weit hinter sich lässt und die Thematik geradezu kosmisch, müsste man bei ihm sagen, weitet. Ne? Die Manic Depression, das ist zum einen natürlich die klinische psychische Krankheit, das geht aber fast noch mehr, finde ich hier, um die sehr innige Beziehung zur Musik und zu seinem Instrument. Ne? Dropping from my Fender's Fingers, was wir da eben gehört haben. Das ist quasi eine andere Beziehung. Castles Made of Sand, die wunderschöne, viel gecoverte Ballade zum Beispiel, handelt auch von seiner schrecklichen Kindheit zwischen Gewalt, tatsächlich Depression, Abwesenheit, Alkoholismus beider Eltern, aber eben auch der Vergänglichkeit der Zeit, ne? Wie man solche Situationen dann eben doch überleben kann, wenn die Sandburg im Sand versinkt. Und dann gibt es natürlich die viele Drogenmetaphern, ohne LSD keinen Hendrix, das ist tatsächlich so. Und viele Bilder aus der Welt der Science Fiction. Und das ist schon wieder interessant, weil das sind zum einen eben die Hefte und Bücher, die als Junger und Jugendlicher in großer Zahl konsumiert hatten, die ihn auch geprägt haben, aber es sind eben auch quasi neue Orte, neue Utopien jenseits der irdischen Mühen aus Rassendiskriminierung. Der ist aufgewachsen deutlich vor der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das wirklich geheißen hat, ja, für einen Jungen aus dann wirklich auch armen Verhältnissen. Zum einen, zum anderen sind es eben auch neue musikalische Territorien, andere Sterne zum Beispiel, wie das Sun Ra auch gemacht hat im Jazz. Also das beides trifft auf ihn zu, quasi die neuen Orte und eben auch die Liebe zu Science Fiction. Und das nie so richtig dekodieren zu können, was es jetzt eigentlich ist, verbindet ihn auch mit dem anderen Großen, der er auch gecovert hat, All Along the Watchtower, mit Bob Dylan.
Mir geht's ja ehrlich so, Tobi Müller, dass ich bei den Hendrix-Texten kaum hinhöre, weil mir die Musik so sehr in die Beine geht und es einfach Stimmungen gibt, wo ich es einfach laut krachen brauche und dann eben die Alben auflege. Er war schon tot, als ich anfing zu Purple Haze, Hey Joe, Voodoo Child, Bleeding Heart und Foxy Lady auf Partys durchzutanzen. Das war einfach für meinen jungen Körper sowas ganz Berauschendes. Und diese Musik zu hören war natürlich so prägend, dass ich wirklich, kann ich sagen, ein Leben lang für weichen, seichten Pop verloren geblieben bin. Sie sind gut 10 Jahre jünger als ich, aber wir verehren Hendrix beide. Ja. Wann fing das bei Ihnen an?
Ich glaube, ich war ungefähr so 10, als es anfing. Also ich hatte die Beatles und die Stones schon einmal durch. Ich habe tatsächlich früh angefangen. Die haben mich nie verlassen, so kann man das nicht sagen. Aber das Körperliche ist ein sehr guter Hinweis, Sigrid, finde ich, weil es tatsächlich unglaublich körperliche Musik ist. Bei allen Texten, die ich jetzt gerade geschrieben habe, das ist, kommt einfach noch quasi obendrauf. Aber es ist tatsächlich körperlich. Und das unterscheidet ihn auch von sehr anderen vielen Gitarristen, die man heute jetzt immer noch feiert, dass es eben tatsächlich auf eine ganz andere Art tanzbar ist und dass es ganz anders auf die Haut trifft, als jetzt irgendwie ein Solo von Eric Clapton, der natürlich ein großer Virtuose ist, aber das ist niemals so körperlich wie das, was Jimi Hendrix gemacht hat. Ich glaube, man merkt es auch daran, dass zum Beispiel sehr viel mehr Männer früher Clapton toll fanden und sehr viel mehr Frauen eben auch Hendrix, weil es eben nicht der übliche Gitarrengott ist, der eben nur mit Virtuosität punktet, sondern mit etwas, was dann fast ein bisschen in esoterische Gefilde vordringt. Ne? Was ist es eigentlich? Diese Phrasierung, dieser Klang, dieser Sound, dieser irre sexy Typ natürlich auch, ne? In den 60er Jahren hat die Frauen schon auch angesprochen, aber ich glaube, es ist eben tatsächlich auch da die Musik, wie Sie gerade gesagt haben. Sie geht direkt auf den Körper zu und das hat auch damit zu tun, wie er die Gitarre spielt, dass er quasi immer wie mindestens 2 klingt.
Jimi Hendrix, der wichtigste Rock- und Avantgarde-Gitarrist des 20. Jahrhunderts, hätte heute seinen 80. Geburtstag gefeiert. In Woodstock wurde vorgefeiert am Samstag. Wir haben uns an das exakte Datum gehalten. Dankeschön für den Besuch, Tobi Müller.
Danke auch, war mir eine Ehre.